Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Der achte Tag. Gemeinsam wollen wir Deutschland neu denken oder es zumindest probieren. Die heutige Gastgeberin ist eine Juristin. Manche würden sie wahrscheinlich eine Compliance-Expertin nennen. Es ist eine Frau, die eine Gesetzeslücke in Deutschland schließen möchte, die in fast keiner anderen Industrienation der Welt mehr existiert.
Ja, schön, dass Sie reinhören und dass ich hier sein darf. Mein Name ist Cordula Mekczak. Ich bin Rechtsanwältin und spezialisiert auf die Bereiche Compliance und Unternehmensethik. Zurzeit leite ich die entsprechende Abteilung in einem internationalen Pharmaunternehmen. Daneben setze ich mich mit dem Thema auch akademisch auseinander. Ich habe eine Honorarprofessur an der Uni Leipzig, wo ich auch promoviert habe und kann mich so auch akademisch und wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzen. Meine These ist, wir in Deutschland rennen total unentschlossen hinterher, bezogen auf das Thema Unternehmensethik. Und das geht so nicht weiter, wenn wir ein attraktiver Standort in Deutschland sein wollen.
Cordula Mekczak fordert eine glasklare Gesetzgebung, an die sich die Unternehmen in Deutschland selbstverständlich halten sollen und bei Verstößen dagegen dann auch verantworten müssen. Sie knüpft dort an, wo Skandalmeldungen anfangen. Es geht heute Abend um Bestechung, um Korruption, um Arbeitsbedingungen fern jeder Moral und um Unternehmen, denen Profit vor Ethik geht. Auch das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, soll es geben. Nun ist meine erste Frage an Cordula Mekczak, warum das ein Thema ist, das nicht nur Juristen, sondern uns alle umtreiben sollte.
Das ist sehr wichtig für die Allgemeinheit, wie wir gerade in zwei jetzt wie gemachten Fällen sehen, Wirecard und Tönnies. Wir wollen und brauchen in Deutschland ja Unternehmen, aber wir wollen und brauchen Unternehmen, die anständig wirtschaften und die aber auch ein Anreizsystem haben, das zu tun. Sprich, es lohnt sich, aufzupassen, was man für Geschäftsmodelle hat, und es lohnt sich auch, ein guter Mitbewerber zu sein, weil die anderen zur Rechenschaft gezogen werden können. Und da sind wir im Moment noch nicht ideal aufgestellt.
Ein bizarrer Bilanzskandal erschüttert den Zahlungsdienstleister Wirecard. In den Büchern des DAX-Unternehmens aus Aschheim bei München fehlen 1,9 Milliarden Euro.
Am Samstag hat der Krisenstab in Verl die Schweinereien von Fleischfabrikant Tönnies endgültig satt.
Das Geld war angeblich auf Treuhandkonten in Asien, doch bei einer Prüfung stellte sich nun heraus, dass das nicht stimmt.
Mittlerweile wurden alle Mitarbeiter des Fleischgiganten auf das Coronavirus getestet. Von den 1.300 Infizierten liegen 5 auf der Intensivstation.
Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft. Vorstandschef Braun trat mit sofortiger Wirkung zurück.
Der Druck auf das Unternehmen wächst. Die Forderungen werden lauter, endlich Schluss zu machen mit Ausbeutung und Tricksereien.
Wir haben gerade in Deutschland sozusagen in der Mache ein Gesetz, das wurde auch recht oft umbenannt. Der letzte Titel ist jetzt Gesetz zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft. Und da geht es darum, dass man nicht nur einzelne Figuren sozusagen von diesen Machenschaften zur Rechenschaft ziehen kann, dass man aber auch sagen kann, dieses Unternehmen hat ein unlauteres Geschäftsmodell und dieses Unternehmen wird jetzt auch zur Rechenschaft gezogen, sodass man nicht einfach die Führungsriege austauschen kann und dann geht es eben munter so weiter. Dieses Gesetz steht in Rede, dass wir das brauchen, seit dem Siemens-Skandal 2006. Dann sind 7 Jahre ins Land gegangen, bis ein erster Gesetzesentwurf kam, das war 2013. Und nun sind wir in der letzten Runde für dieses Gesetz. Und Idee dieses Gesetzes ist, dass man einmal sagt, ein Unternehmen mit einem systemisch falschen, illegitimen, unlauteren Geschäftsmodell, dass ein solches Unternehmen dafür sanktioniert wird. Man muss ein internes System aufbauen, was sowas verhindert. Und was ich noch wichtiger finde, ein sehr umstrittener Teil des Gesetzes geht auch dahin, dass man sagt, es gibt Anreize, sozusagen es gibt Milderungsgründe. Wenn man als Unternehmen eine interne Abteilung hat, die sich um Compliance und Ethik kümmert, die Geschäftsmodelle prüft, die recht unabhängig ist, die eine Berichtslinie zum Vorstand und zum Aufsichtsrat hat, die Alarm schlagen kann, die Anlaufstelle ist. Wenn das Unternehmen also sehr viel tut, um systemisch in Ordnung zu sein, dann kann das mildernd angerechnet werden. Denn dann kann man ja sehr gut argumentieren, das ist jetzt eben hier nicht System, siehe, wie das vermutlich bei Tönnies und Wirecard war, sondern das sind Ausreißer. Das sind halt Einzelne aus dem Ruder gelaufen. Wir als Unternehmen strengen uns aber an, dass das System stimmt und das Geschäftsmodell sauber ist, dass Bedenken vorgetragen werden können, dass es jemanden gibt, der da mal kritisch drauf guckt intern. Das ist meines Erachtens total wichtig, damit Unternehmen überhaupt einen Anreiz haben, sich sowas ja auch Teures anzuschaffen intern. Wenn es da gar keine Honorierung für gibt, auch keinen gesetzlichen klaren Rahmen, ist das natürlich sehr viel schwerer durchzusetzen. Auch denen gegenüber, die das Geld verwalten im Unternehmen. Ganz praktisches Beispiel. Ich habe solche Abteilungen schon öfters intern aufgebaut. Bei Unternehmen mit internationaler Reichweite und Standort Deutschland. Und dann stehe ich da und habe einen Vorstand und muss mit internationaler Best Practice argumentieren. Ich greife dann zurück auf US-Recht, aufs UK-Recht, auf Italien sogar und sage sozusagen, internationale Best Practice ist, man hat intern diese und diese Elemente, eben eine Abteilung, man macht Trainings, man begleitet Geschäftsmodelle, man hat eine Hotline für Whistleblower, die intern Bedenken äußern wollen und so weiter. Was bringt uns das? Warum sollen wir dafür so viel Geld ausgeben für Experten? Weil, wenn uns mal was passiert, wenn die Staatsanwaltschaft kommt, können wir darlegen. Wir haben halt alles getan, um uns vorzubereiten und das waren Ausreißer. Und ganz praktisch gesprochen, das enthaftet auch die Führungsetagen. Die Führungsetagen haben eine Aufsichtspflicht, haben die Pflicht, gesetzlich wirtschaften zu lassen. Und wenn sie das darlegen können, dass sie etwas getan haben, dass sie darüber informiert werden, dass sie eingreifen, wenn die Alarmzeichen kommen, dann werden auch diese Führungskräfte und das Unternehmen entlastet. Das ist meines Erachtens ein gutes und faires Modell. Nur problematisch ist, wir haben keinen Gesetzesrahmen dafür gerade in Deutschland. Das finde ich einfach auch mit unserem Bild, was wir von Deutschland haben, schwer vereinbar, dass wir brauchen und brauchen und brauchen, um da mal Fakten zu schaffen. Und ich denke, viel sind es die wechselnden Koalitionen, die das stets im Koalitionsvertrag haben. Dann gibt es Entwürfe, dann werden die diskutiert, dann schaffen die sozusagen nicht bis zum Schluss der Koalition verabschiedet zu werden. Dann gibt es natürlich auch Lobbyisten im konkreten Verfahren. Deswegen bin ich auch wirklich ziemlich aufgebracht und enttäuscht, war es so, dass es eine lange Anhörungsphase gab und viele, gerade Unternehmensjuristen wie ich, haben sich da Gedanken gemacht, Stellungnahmen geschrieben und die wurden dann eingereicht. Naja, und 4 Tage später war der Regierungsentwurf draußen. Und wir sind alle kollektiv vom Stuhl gefallen, denn das kann ja keiner gelesen haben. Und ich finde das eben auch als Standortbetrachtung ein Armutszeugnis. Stichwort wirklich fehlende Klarheit, fehlende Anreizsysteme, fehlende internationale Vergleichbarkeit. Es wäre schon so ein bisschen veraltet, wenn es rauskommt. Und wer profitieren würde, wären halt die diversen Zertifizierer, Berater und so weiter und nicht Unternehmen. So ein Mittelständler, der einfach weiß, A, B, C, D, das sollte ich mir angucken, da sollte ich mal Geld für in die Hand nehmen, dann helfe ich mir und dann helfe ich mir aber auch in der Krise. Ja, also wir können jetzt zum Beispiel mal das große Thema, was in Deutschland viel durch die Presse ging, nehmen, Siemens 2006. Da gab es eben die Vorwürfe, dass international Bestechungszahlungen in schwindelerregenden Höhen gezahlt wurden, um eben vor allem Regierungsaufträge zu erlangen.
S wie Schmieren, S wie Skandal, S wie Siemens. Seit Wochen tragen Fahnder in Italien, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz die Bausteine eines gewaltigen Korruptionsskandals zusammen. Schwarze Kassen und dunkle Beraterverträge, so die Staatsanwälte, gehören zum System Siemens dazu.
Per Yngve Monsen gilt in Norwegen als Held. Er hat im hohen Norden einen der größten Korruptionsskandale aufgedeckt. Seine Geschichte erzählt viel über das System Siemens.
Ich hatte gehofft, dass das Compliance Office eine Untersuchung in die Wege leiten würde, um herauszufinden, ob meine Behauptungen stimmen. Aber es ist nichts passiert.
Monsen hielt sich strikt an den Dienstweg, informierte zuerst seine Vorgesetzten in Oslo über die dubiosen Abrechnungsmethoden und wurde gefeuert.
Und da wurde eben von Seiten Deutschlands ermittelt, aber noch viel stärker aus den USA heraus. Siemens war an der US-Börse notiert damals und entsprechend gab es einen Anknüpfungspunkt. Die USA haben sehr viel schärfer geschossen, was die Folgen fürs Unternehmen gerade anging. Viel, viel höhere Strafzahlungen verhängt. Die haben dann auch, das ist eine Sanktion dort, einen Compliance-Monitor geschickt. Das ist sozusagen ein Aufpasser, der 4 Jahre das Unternehmen betreut und eben den Aufbau so eines internen Compliance-Systems betrachtet, Berichte schreibt, gute Tipps gibt und so weiter. Was haben wir in Deutschland gebracht? Wir haben das Ganze aus der Not heraus nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz abgewickelt. Das Ordnungswidrigkeitengesetz kennen die meisten Leute vom Falschparken. Das ist administratives Unrecht, gerade kein Strafrecht. Und da kann man eben bebußt werden. Das ist natürlich eine ziemliche Schieflage. Man hat da sozusagen aus der Not drauf zurückgegriffen. Das war dann ein Bußgeldbescheid über 395 Millionen Euro. Damals, klar, war das eine Krücke. Toll, dass die Staatsanwälte das gefunden haben, um überhaupt was zu tun. Aber seit da wusste man auch, also so kann es ja irgendwie nicht weitergehen. Und ja, das zeigt ganz gut, wir haben halt keine gute Handhabe. Man operiert mit Krücken. Anderes Beispiel, Italien, sicherlich oftmals kein Vorreiter in Sachen Compliance und Unternehmensethik. Die haben aber immerhin seit 2001 ein Gesetz und wenden das auch schon an. Da werden jetzt schon Großverfahren geführt gegen Unternehmen aufgrund dieses Gesetzes. Großbritannien ebenso. Die haben das modernste Antikorruptionsgesetz mit großer Reichweite, mit genauer Auflistung, wie ein gutes Compliance-System aussieht. Die haben eine extra Behörde, die ermittelt. Die haben auch schon relativ beachtenswerte Verfahren angestoßen, zum Beispiel gegen Airbus, und haben die Ausstattung behördlich von der Expertise und haben eben auch einen gesetzlichen Rahmen, der ihnen das überhaupt erlaubt. Mir hat zum Glück noch nie ein Vorstand gesagt, jetzt wurschtel das mal irgendwie hin und das soll jetzt gut aussehen. Wie es wirklich aussieht, interessiert mich überhaupt nicht. Da ist schon der Wille da. Es will jeder auch den Rückenwind des Gesetzes haben. Und das ist eigentlich auch bei internationalen Kunden, wird das vorausgesetzt als Standard. Viele fragen danach, könnt ihr uns mal sagen, wie sieht euer Compliance-System aus? Wie überprüft ihr eure Lieferkette? Was macht ihr zur Produktsicherheit? Seid ihr sicher, dass die Werbemaßnahmen alle in Ordnung sind? Verharmlost ihr eure gefährlichen Produkte nicht? Und so weiter und so fort. Ich denke, dass es heutzutage dazugehört und dass es eigentlich Win-Win ist. Und noch mehr Win-Win wäre es eben, wenn das gesetzlich anerkannt wäre, als sozusagen Standard und die eins aufs Dach kriegen, die es nicht haben und die honoriert werden, die es haben. Ich finde unsere fehlende Entschlossenheit auch wirklich so schade, weil die Leute hier an den Rechtsstaat glauben. Aber wenn man genauer hinguckt, fehlt einfach der Rahmen, es fehlt die behördliche Ausstattung, es fehlt die Entschlossenheit. Das war leider in den letzten Jahren immer so, dass wir hinterhergehechelt sind und getrieben worden von gerichtlichen Entscheidungen, die die Aufforderungen beinhalten. Beispielsweise der Whistleblower-Schutz. Es gibt jetzt eine EU-Richtlinie, die muss umgesetzt werden in Deutschland. Einerseits zu internen Meldesystemen von Unternehmen, die es Whistleblowern ermöglichen. Das wird verpflichtend ab 2021 für mittelständische Unternehmen. Aber auch gleichzeitig der Schutz der Whistleblower. Da sind wir in Deutschland ganz hinten. Das war ja auch im Gammelfleischskandal, so bei den Pflegeskandalen. Diese Leute sind zum Dank in Anführungsstrichen gefeuert worden. Erst der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Deutschland gesagt, so geht das nicht. Ihr müsst am gesetzlichen Rahmen was ändern. Dann Abgeordnetenbestechung, Ärztebestechung. Die Abgeordnetenbestechung ist seit 2014 ein Straftatbestand, nachdem diverse Gremien Druck gemacht haben aus internationaler Umgebung und es eine Initiative gab von 26 DAX-Unternehmen, die geschrieben haben an den Bundestag, dass es ihnen peinlich ist, dass die da immer noch nicht zurande gekommen sind. Die Ärztebestechung in Deutschland ist seit 2016 erst strafbar, nachdem es ein Urteil des Bundesgerichtshofes gab, die gesagt haben, wir können diese Ärzte jetzt leider nicht verurteilen, die sich haben bestechen lassen. Es fehlt das Gesetz. Auch das dauerte wieder Jahre, 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 bis das Gesetz da war. Und jetzt ein anderes Thema zeigt aber auch, seit 2008 gibt es das Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Wahlrechtsreform. Das ist ja auch in den letzten Tagen heiß zu diskutiert worden, ohne Ergebnis. 12 Jahre auch, seit das oberste Gericht der Bundesrepublik sagt, ihr müsst etwas tun, Parlament kommt mal in die Gänge. Das, denke ich, zeigt ein bisschen, wo wir stehen, wo uns Entschlossenheit fehlt und das ist genau das, was ich mir wünschen würde. Denn wir sind eine Demokratie und haben ein Parlament, aber die müssen dann auch tun und ihre Rolle wahrnehmen. Und das ist das, was ich mir wirklich sehr wünsche und wo wir alle sehr stark von profitieren würden als Standort Deutschland.
Vielen Dank, liebe Cordula Meckenstock, für diese Inspiration und danke Ihnen allen fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind beim 8. Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.